Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Und ich denke, wir fangen an, gerade mit einem Spiel. Wir haben jetzt schon so ein lustiges Lied gehört, das hat mich total herzig gedacht. Und ich denke, jetzt machen wir das mal so. Ihr könnt einfach irgendeine Zahl rufen von diesen Zahlen, die ihr hier seht. Und dann sage ich, was das für eine Bedeutung hat. Das sind Zahlen aus meinem Leben. Und dann erfahrt ihr eigentlich schon das Wesentlichste. Da kann einfach irgendjemand laut eine Zahl rufen, aber nicht alle miteinander. Das Zwei ist, dass ich zwei Vornamen habe. Ich bin als Christin geboren, also von meinen Eltern. Und mit 49 habe ich mir einen anderen Vornamen gegeben, eben Zoe. Also ich habe den nicht seit Geburt. Und heute bin ich offiziell, also in den Papier, Pass und so, ist das mein offizieller Vorname. Bitte? 34, das ist, ich habe mich selbstständig gemacht seinerzeit als Farb- und Stilberaterin und ich bin seit 34 Jahren selbstständig auf diesem Beruf. Jetzt nicht mehr so heftig, weil jetzt bin ich ja im Ruhestand, aber ich bin immer noch ein bisschen tätig. Das Fünfe, ich habe 5 eidgenössische Berufe gelernt in meinem Leben. Welche? Also zuerst mal Textilentwerfer. Das hat heute ganz einen anderen Namen, den ich aber nicht mehr weiss. Weil, das wisst ihr ja selber, die meisten Berufsnamen haben gewechselt. Also man sagt ja auch nicht mehr Krankenschwester oder Putzfrau oder so. Das ist ja alles anders. Und bei meinem Beruf auch. Nachher, warte, jetzt muss ich ganz fest studieren. Nachher, als nächstes bin ich Kostümbildner geworden. Dann Farb- und Stilberaterin. Nachher bei der Stadtpolizei Zürich, Kontrolle ruhender Verkehr. Und was habe ich? Ah ja, Erwachsenenbildner bin ich auch noch geworden. Ja, das sind die. Das Vieri. Jetzt muss ich spicken. Ich habe 4 Nachnamen gehabt. Also durch mein bewegtes Leben. Der ältere Nachname war Schneifeler, nachher habe ich Jenny geheissen, und nachher habe ich Brekovic geheissen und heute heisse ich B. 27? Ich bin 27 Mal umgezogen. Aber ich habe mich also stark gesteigert. Seit dem Jahr 2000 bin ich an der gleichen Adresse. Ihr könnt euch vorstellen, in welchem Intervall ich vorher gezügelt habe. Zum Teil ist es also sehr schnell gegangen. Snow, ich habe noch Kinder. Ich bin 3-mal geheiratet. Heute bin ich zum 3. Mal geheiratet. 11, ich bin seit gut 11 Jahren gläubig. Das hat viele Sachen, die vorher waren. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Entschuldigung? Ja, genau. Das hat keine Bedeutung. Aber es hat noch eine Zahl. Eine hat er noch nicht gesagt. Das Eins. Ich bin zum ersten Mal in der Heilsarmee zu Aarau. Ja, eigentlich könnte man ja jetzt schon aufhören. Oder an sich, wir haben jetzt das Wichtigste schon gehabt. Aber, jetzt bin ich da. Sorry. Eben, hier hätte man aufhören können, aber wir machen jetzt gleich mal weiter. Ich habe in meinem Leben gedacht, ich mache das mal auf einer Hand. Weil es ist die schlimmste Folie. Alle die, die super sensibel sind, am Schluss wird es gut. Aber da müsst ihr jetzt halt einfach durch. Das geht nicht anders. Und wenn man jetzt anfängt beim Daumen, das ist, was ich als Kind erlebt habe. Mein Vater hatte Kinderlähmung und er war vorher ein sehr temperamentvoller, auch ein Sportler gewesen. Also wirklich Sportler, Velofahren und Bergsteigen, Klettern. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn man einfach plötzlich nicht mehr laufen kann. Er ist 1,5 Jahre in der sogenannten eisigen Lunge gewesen. Das hat's, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das hat es früher gegeben. ich glaube fast im 41 ungefähr, hat er die Kinderlähmung bekommen. Und dann hat man nachher auf Leukerbad müssen und war einfach so in einem riesen Saal gewesen, mit etwa 30 anderen vorwiegend jungen Menschen, die auch Kinderlähmung hatten. Und dann ist das, also das ist wirklich traumatisch gewesen, was die dort erlebt haben in ihren eisigen Lungen. Das war so etwas gewesen, wie eine Art ein Sarg, wo sie sind drinnen gewesen. Und das hat ihm einen psychischen Schaden gegeben, die Lähmung. Und er ist von dann an, aus dem sehr temperamentvollen jungen Mann, ist er nachher in Erzone geworden. Und wir waren 4 Kinder und das war für ihn wahrscheinlich zu viel, das Ganze. Auf jeden Fall hat er angefangen, uns zu schlagen. Und ich habe mit Abstand am wenigsten Schläge bekommen, weil ich die Jüngste war. Er hat uns immer gerechter ziehen. Folgedessen hat er angefangen beim ältesten Bruder, dann bei der Schwester, anderen Bruder und bei mir. Und weil er dann auch schon ein bisschen müde war bei mir und schon bei meinem Bruder, der 3 Jahre älter war, der hat auch nicht mehr so viel bekommen, hat er einfach nicht mehr so mögen. Und darum haben wir massiv weniger Schläge bekommen. Und meine Eltern haben immer gesagt, ich sei so geworden, wie ich sei geworden, weil ich zu wenig Schläge bekommen habe. Also die waren überzeugt, das war so eine Generation, in der man den Kindern den Willen brechen wollte. Man wollte die quasi dressieren. Und heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Heute haben wir andere Probleme. Aber das ist wirklich, das hat uns sehr geprägt, der gewalttätige Vater. Und dazu ist noch eine andere Gewalt gekommen, nämlich sexuelle Gewalt. Ich bin von 6 an bis etwa, ich weiß es eben nicht mehr genau, bis etwa 12, 13 von einem Nachbar, von einem an sich sehr netten Mann, immer wieder sexuell vergewaltigt worden. Und das war übrigens ein Gläubiger. Also das gibt wirklich alles an allen Orten. Und ich sage jetzt etwas, was ich noch gar nie gesagt habe, der war in der Häsermee. Also nicht da. Aber einfach, es gibt alles überall und es war eigentlich ein armer Mann. Nebst dem, dass er das gemacht hat, und zwar nicht nur bei mir, er hatte wirklich ein Problem dort. Nebst dem war er ein netter Ehemann und ein netter Vater. Also es ist nicht, dass er durch und durch böse oder schlecht war. Und er beim Zeigefinger, eben der Missbrauch, und das hat mir ein Gefühl gegeben von Wertlosigkeit. Und wie so häufig, ich bin ganz sicher, es hat auch Frauen, vielleicht sogar Männer da drinnen, die das Thema sexuelle Gewalt auch erlebt haben, weil das ist wirklich gang und gäbe. Und meistens macht man sich ja das Schuldgefühl. Meistens fühlt man sich dann schuldig. Man war im falschen Moment am falschen Ort gewesen, oder hat es auch fortspringen und ist es, hat es nicht können und macht sich wegen dem Vorwurf. Das ist ja so das Typische, was immer wieder passiert. Und ein tiefer Minderwert gehört auch sozusagen immer da dazu. Und dann hat der Mittelfinger, dort war ich mittlerweile anfangs 30, etwa 32, als ich gewusst habe, ich werde keine Kinder bekommen. Und zwar hat das mit mir zusammengehangen, also ich war sogenannt schuld, nicht mein Mann, das war der zweite Thema. Und das hat mir dann, der Überbleibsel, den ich noch hatte, also an eine Art Glauben, an eine Art Gott, Wie das ja die meisten noch haben, irgendwo weiss man ja, dass es einen Gott gibt. Das wissen eigentlich die meisten. Die Frage ist, was man denkt über den Gott und was man für eine Beziehung hat zu dem. Und ich habe zu denen gehört, die einfach so kulturell ein bisschen an den Gott geglaubt haben. Und ich habe natürlich auch gewusst, dass das ein Gott von der Liebe sein soll. Aber vom Moment an, wo ich gewusst habe, dass ich selber keine Kinder bekomme, ist das für mich ein gestorbener Gott gewesen. Ich wollte mit dem wirklich gar nicht mehr wissen. Ich war extrem enttäuscht, extrem zornig, extrem verachtend von denen an den Christen gegenüber. Und dann, jetzt kommt der Ringfinger, bin ich nachher wirklich volle Pulle, etwa 25 Jahre in der Esoterik. Ich habe dann überall nach so einem Halt im Leben oder nach einem Sinn im Leben gesucht, ausser im christlichen Glauben. Weil der war ja für mich gestorben. Und das ist aber nicht besser geworden mit mir. Also ich bin überhaupt nicht angekommen. Das hat mir auch nicht die Antworten gegeben, die ich mir gewünscht habe, die ich mir erhofft habe. Im Gegenteil, es ist nicht so gut gegangen mit mir. Also wir kommen dann noch da im Detail auf die Punkte zu reden. Es ist mir psychisch gar nicht mehr gut gegangen. Ich hatte auch Albträume immer. Ich habe Dämonenfratzen gesehen. Es ist einfach, ich bin nicht dort hergekommen, wo ich wollte. Und der Kleinfinger, das war auch so eine Station. Meine letzte Station in der Esoterik war so ein spirituelles Zentrum in Frankreich. Und da ging es nur noch um Liebe gegangen. Und wir hatten das Gefühl, wir seien alles irgendwelche Wiedergeborenen, ich weiß nicht was, irgendetwas. Und wir haben an Jesus geglaubt. Und ich war schon deutlich gläubig, wo mir ist bewusst wurde, hey, es gibt mehrere Jesusser. Es gibt einen Jesus, der wie da am Kreuz, oder, an dem Kreuz gehangen ist, für uns gestorben ist, für unsere Sünden und auferstanden ist. Und dann gibt es einen esoterischen Jesus, der auch da gehangen ist, aber der ist nicht gestorben. Das heisst, die zentrale christliche Botschaft ist da gar nicht passiert. Und mittlerweile ist der esoterische Jesus sehr verbreitet. Und das ist für mich ganz wichtiger Punkt gewesen, zu sehen, wie nach Satan tut verführen und verdrehen und auch leider, wie es immer wieder Christen gibt, die vielleicht aus einer Lebenskrise oder Glaubenskrise heraus plötzlich so etwas anfangen zu glauben. Das ist mit der Grund, warum ich da bin. Weil das ist mir ein ernsthaftes Anliegen, vor dem zu warnen. Weil es ist wirklich, es gehört zum Zeitgeist, dass das immer wie näher kommt, das esoterische New Age, Schamanismus, einfach all die sättigen Methoden und von der anderen Seite der christliche Glauben. Ich habe vor etwa 2 Wochen gerade gelesen, dass es mittlerweile ein christliches Tarot gibt. Also das Kartenlegen, christlich, mit Apostel, mit anderen wichtigen Figuren aus der Bibel. Dass es ein christliches Yoga gibt, das weiss man. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber es gibt immer mehr Sachen, die wirklich nicht vom christlichen Glauben herkommen, die so ein bisschen angepasst werden und dann plötzlich sind sie Christen tauglich. So bin ich aufgewachsen. In den 50er Jahren. Für viele von euch ist das wahrscheinlich völlige Nostalgie. Für mich war das, ja, meine Mutter war so gewesen, wie die Frau rechts. Also sie hatte nicht das Kopftuch an, aber sie hatte Werkzeugkleider an. Damals hat man noch einen Schurz getragen. Damals war man eine anständige Hausfrau gewesen. Am 11. ist man spätestens in die Küche und hat angefangen zu kochen. Und Punkt 12 war das Essen auf dem Tisch gewesen, dasselbe am Abend. Und die Mutter hat sich einfach um die Familie gesorgt, ist einkaufen. Wir hatten einen Garten, eine Gefriertruhe. Kühlschrank, also das war so unser Statussymbol. Ganz lange hat sie die Wäsche von Hand gemacht, so in einem Kübel, wo man musste heizen mit Holz unten. Und später hat sie einen Vollautomat bekommen. Das war natürlich ein Weltereignis. Und so bin ich aufgewachsen. Und meine Mutter, das seht ihr auf dem Foto links, das ist nicht meine Familie, das sind Bilder aus dem Internet, aber da seht ihr, die Frau hat den Mann bedient am Sonntag, hat dann einen schönen, einen weissen Schurz angehabt, also nicht einfach nur so eine Haushaltsscheibe. Und die hat dann ein Lob bekommen vom lieben Mann, dass sie so fein gekocht hat und so. Das war ja so mein Bild gewesen, wie ich aufgewachsen bin. Und das ist natürlich heute nicht mehr ganz gleich, oder? So habe ich ausgesehen in der ersten Klasse. Das war kurz, bevor der erste Missbrauch angefangen hat. Dann war für mich die Welt noch so einigermaßen in der Ordnung. Und das ist meine Familie. Die sieht die Mami in der Sonntagstracht. Und der Vater hinten dran. Er war sehr eitel, sehr attraktiver Mann. Man sieht nichts von seinen Stöcken. Er hat mich und meine Schwester so platziert, dass mir quasi seine Stöcke oder Beschine hat man ja nicht gesehen unter den Hosen, nicht gesehen hat. Und das ist, ich bin die ganz Kleine. Und ich war ja wirklich immer beim Vater gewesen. Ich war sein Lieblingskind gewesen, wirklich eine ausgesprochene Vatertochter. Und erst, als der Vater gestorben ist, habe ich meine Mutter gelernt kennen und ist mir nachher bewusst geworden, dass ich sie eigentlich noch viel lieber hatte. Aber irgendwie hat das wie nie Platz dafür. Weil mein Vater so enorm viel Raum eingenommen hat bei uns. Und das ist eben ein Sinnbild für die physische und sexuelle Gewalt. Ich habe da wirklich sehr, sehr gelitten darunter. Das hat mich extrem verunsichert. Ich habe nie gewusst, wie mein Vater dann wird getroffen sein, wenn er nach Hause kommt. Ob er fröhlich ist, weil er hat auch sehr fröhliche Seiten gehabt, hat sehr gerne gesungen. Oder ob man nichts machen darf, und es klopft. Also das ist wirklich, das ist sehr, sehr beängstigend und beunruhigend gewesen. Und mein Grossvater, also der Vater vom Vater, hat mir den Halt gegeben. Das ist für mich wirklich ein guter, ein lieber Mann gewesen. Nebst den zum Teil anderen. Und er hat mir gezeigt, dass er mich wirklich gern hat. Ich war extrem viel mit meinem Grossvater zusammen. Er ist gestorben, als ich 14 war. Und das war ganz schlimm für mich. Da ist meine Stütze weggefallen, auch in einem Alter, wo es mir selber, oder so anfangs Pubertät, also da, ja, da hat man noch andere Probleme. Aber ich glaube, dank meinem Grossvater bin ich irgendwo doch gesund geblieben. Und ich war schon lange gläubig gewesen. Und das sage ich für alle die, die auch so Erlebnisse hatten, Stationen hatten, Verletzungen hatten in ihrem Leben und das Gefühl haben, warum, oder? Berechtigte Frage. Aber mir ist plötzlich bewusst worden, als ich schon ein paar Jahre gläubig war, dass Gott nebst diesen Dramen, die er mir geschenkt hat, hat er auch immer geschaut, dass er ein Ausgleich ist. Und ein solcher Ausgleich war mein Grossvater. Und ich bin sicher, dass in jedem Leben von jedem Menschen, der da innen ist, genau das Gleiche passiert ist, weil sonst wären wir nämlich nicht mehr da. Sonst hätten wir das nicht überlebt. Und das ist ja so. Also, ich habe das nachher überprüft bei anderen Leben. Manchmal merkt man es nicht. Manchmal ist das nur ein Stofftier, wo man ganz innige Beziehung hatte, wo einem einfach über vieles hinweggetröstet hat. Manchmal war es Natur oder ein Haustier oder sonst irgendetwas. Bei mir war es der Grossvater. Sehr früh bin ich interessiert an Männern. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach die Erfahrungen, die komischen Erfahrungen gemacht habe. Ich weiß es nicht. Und ich war weit über 40 gewesen, wo mir ist bewusst wurde, dass ich immer Sexualität mit Liebe verwechselt habe. Ich habe eigentlich nach Liebe gesucht, bin aber durch das natürlich immer an die logischerweise falschen Männer gekommen. Das heisst, die Dramen, die ich schon in der Jugend erlebt habe, haben sich wiederholt. Mit 20 habe ich geheiratet, zum ersten Mal. Und das möchte ich euch erzählen, weil das kann einem wirklich passieren. Ich bin dann, also die Lehre habe ich in Toggenburg gemacht und ich hatte dann einen welschen Freund, weil für mich ist das irgendwie, ja, alle Menschen waren mir sympathisch, nur die Deutschschweizer nicht. Und und das war das naheliegend. Also wir haben einander so kennengelernt und wir hatten schon ein paar gute, coole Beziehungen. Einfach so, wie junge Freunde dann sind. Und damals in den 70er Jahren mit Kiffen, mit Blödsinn machen, mit Autostopp, mit weiss nicht was, einfach so. Oder das war so unsere Welt. Und er war von Freiburg und dann sind wir zusammen auf Lausanne gegangen, als ich mit der Lehre fertig war. Und haben dann natürlich zusammen gelebt, logisch. Und zwar waren wir in zwei Mansarden, weil wir sehr wenig Geld hatten. Wir haben je 60 Franken gezahlt pro Mansarde damals. Und ja, es war einfach so ein Studentenleben. Er hat da studiert und ich habe halbtags gearbeitet und halbtags bin ich in der Schule. Und das war auch cool. Und meine Schwester, die 6 Jahre älter war, die ist auf Weltreise gegangen. Das war dann Mode. 2 Jahre mit dem Rucksack, Schlafsack unterwegs. Dann kommt sie heim. Hat so blond, also so hell-olive Haare eigentlich. Und sie war auch eine dunkle vorne. Plus, sie ist ziemlich, Also sie hat eine ganz andere Figur gehabt, irgendwie. Sie hat einen ganz grossen Magen gehabt und man hat zuerst gemeint, sie sei schwanger. Und dann hat sie gesagt, nein, sie hat einfach sehr, sehr wenig Geld gehabt zum Essen und hat sich quasi nur von Brot ernährt. Und das ist dann sehr schnell weggegangen, wo sie wieder normal gegessen hat. Die Haarfarbe hat länger gebraucht und die ist gekommen, weil sie ihre Haare auf dieser Weltreise immer mit Omo gewaschen hat. Und Omo hat so ein Bleichmittel drin. Und er hat sie eben so Hau-Olive-Haare gehabt. Und das war nur die äußere Veränderung. Aber die innere Veränderung war, dass sie für uns, als so Namenschristen, Protestanten, die so zweimal pro Jahr zur Predigt gehen, einfach, dass es eine gute Falle macht, ist die urplötzlich gläubig war. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen, sondern die hat von nichts mehr anderen geredet als von dem Jesus. Da hast du können über irgendwie den Stuhlbezug reden und dann ist sie schlagartig, hat sie da einen Bogen gespannt zu irgendeinem Jesus-Thema. Also es ist einfach, wir haben immer gedacht, also was ist mit der, wenn wir die wieder normal? Und die ist einfach nie mehr normal geworden. Und nachher, ich bin in diesem Lausanne und hat sie mir immer gesagt, lass, du darfst nicht mit dem Pierre zusammen wohnen, das geht gar nicht, das ist Sünde. Und mir ist es also wirklich, also uns beiden, sehr egal gewesen. Aber die Schwester hat einfach immer Druck gemacht. Und dann hat sie irgendwann gesagt, im Palais de Beaulieu kommt jetzt da so ein Evangelist, der heisst Nicky Cruz. Die Eltern von euch kennen den vielleicht noch. Also hat sie gesagt, die müsst den gehen hören. Also unbedingt, wenn der schon zu hören ist, die müsst gehen. Und dann haben wir gedacht, gut, gehen wir, dann gibt die mal endlich Ruhe. Und dann sind wir gegangen und das war ein ganz kurioser Abend für uns. Irgendwie, also was wir verstanden haben, ich will nicht sagen, dass wir es wirklich verstanden haben, aber was wir verstanden haben, war, der also Kollekte war extrem wichtig gewesen, am Schluss. Und dass man wirklich, dass wir nicht in die Hölle kommen. Das ist das, was wir verstanden haben. Und damit wir nicht in die Hölle kommen, müssen wir am Schluss vorgehen auf die Empore und ein bestimmtes Gebet nachher sagen und dann kommen wir nicht in die Hölle. Und wir zwei haben natürlich nicht in die Hölle wollen. Also ich meine, wer will das schon? Und dann sind wir auch vorgestürzt und haben das Gebet gemacht und sind in Empfang genommen worden von einem älteren Ehepaar aus der Pfingstgemeinde von Lausanne. Und ab dann waren wir in der Pfingstgemeinde gewesen. Und ihr habt ja auch euer Wochenprogramm aufgeschrieben. Oder? Bei uns war es auch so ähnlich gewesen. Wir waren also fast jeden Abend irgendwie in der Pfimi beschäftigt gewesen. Wir haben ja extrem schöne Bibel gekauft, also mit einem Reissverschluss und Gold. Und so, und haben wirklich viel in dieser Bibel gelesen. Haben uns Mühe gegeben, wirklich Mühe gegeben, dass wir gute Christen sind. Wir haben probiert, gut zu leben, aus uns raus. Aber dass der Jesus uns liebt oder dass der uns ein neues Leben schenken will, dass wir neu anfangen können, Vergebung bekommen für das, was wir vorher gemacht haben, und so, das war uns alles nicht klar gewesen. Christlich gesagt, würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich nicht wiedergeboren gewesen, sondern einfach gläubig. Und er hat es, hat irgendjemand mal etwas gesagt vor einer Taufe, vor einer Erwachsenentaufe, das sei wichtig. Dann habe ich gedacht, ja logisch, dann machen wir die Erwachsenentaufe. Und das war für mich so wie eine Liste, so eine Checkliste, oder, wo man einfach abhäkelt, alles, was man macht im Glauben. Und dann haben wir natürlich die Wassertaufe auch wollen. Und dann sind wir zum Pastor gegangen und gesagt, aber wir möchten gerne den Taufkurs besuchen. Und er hat gesagt, ja nein, das könnt ihr nicht. Ja, wieso können wir das nicht? Ja, ihr seid nicht geheiratet. Und wegen dem habe ich mit 20 zum ersten Mal geheiratet, weil wir die Wassertaufe wollten. Und nachher sind wir auf die Hochzeitsreise, etwa 3 Wochen in Türkei. Und wenn wir zurückkommen, ist irgendwie ein anderer Pastor dort. Und wir sind, ich kann euch nicht sagen, warum, wir sind einfach nicht so wirklich warm geworden. Es war einfach nicht mehr gleich gewesen. Und wir haben die Wassertaufe nicht gemacht. Und wir waren sehr schnell nicht mehr in der Pfingstgemeinde und nicht mehr bei Jesus, gar nicht mehr. Und die wunderschönen Bibeln, die waren dann einfach in die Bücher gestellt und sind abgestaubt worden, fertig. Das war mein erster Weg in Glauben gewesen. Ohne Beziehung zu dem Jesus. Für mich war das ein Schaffen, ein Erschaffen, ein guter Christ sein über Leistung, über Taten. Und da entgeht ihm so viel. Die Ehe ist relativ zügig auseinander. Ich hatte noch ein paar weitere Jahre. Mit 30 wollte ich unbedingt ein Kind haben, wie das häufig, oder? Das biologische Alter. Und nachher habe ich schlagartig einen neuen Mann gefunden. Und ich erspare euch das ersparen. Diese Geschichte war etwa gleich gescheit wie die erste Heirat. Aber ja, auf jeden Fall, wir haben nachher zackig geheiratet und ich habe keine Kinder bekommen. Ich habe 5 Mal haben wir es probiert, mit 2 Fehlgeburten und 3 Eileiterschwangerschaften. Und bei der 3. habe ich dem Doktor gesagt, tue mich unterbinden, weil das bringt es nicht. Das ist einfach eine Tortur. Und ja, bin ich halt dann unterbunden gewesen und mit etwa, ich weiß nicht mehr, 2, 3, 34 so. Und dann habe ich gedacht, also was machst du jetzt aus deinem Leben? Für mich war es logisch, eine rechte Frau hat Kind. Jetzt war ich schon einmal geschieden. Die 2. Ehe ohne Kind, für mich ehrlich gesagt unvorstellbar. Wir haben überhaupt nicht zusammengepasst. Also es ist, mit dem ersten Mal war es wenigstens noch cool gewesen. Aber mit dem 2. Mal, wir haben wirklich überhaupt nicht, wir haben gar keine Gemeinsamkeiten gehabt. Und ja, dann ist mir da geheiratet und dann habe ich gedacht, also irgendwie, ich muss etwas machen. Ich kann jetzt nicht einfach bis zur AHV einen Chef vor der Nase haben, den ich machen muss, was der sagt. Und das langweilt mich und weiss nicht was. Und nachher hat eben meine Schwester, eine ist mehr, sie war immer so ein bisschen meine Mentorin, hat sie gesagt, du wirst doch Farb- und Stilberaterin. Das war dann ganz neu in der Schweiz, das hat es noch fast nicht gegeben. Und durch das habe ich den Beruf gelernt. Und gleichzeitig habe ich am Glauben, am christlichen Glauben, wirklich einfach, wie ich schon gesagt habe, kolossale Abfuhr gegeben. Durch meine Enttäuschung über mich selber, über das Leben, über den Gott, der ein lieber Gott sein soll, bin ich einfach nachher in die Esoterik. Und das war mir auch nicht fremd, weil ich habe schon als Kind, schon in meiner Familie, haben wir, wie es häufig ist, so etwas vermischte Sachen gehabt. Das Übernatürliche, das Unsichtbare, war schon in meiner Ursprungsfamilie sehr präsent gewesen. Nebst der Bibel und nebst Jesus. Und das ist, was ich gemacht habe. Ich habe das mal probiert, so ein bisschen chronologisch aufzuschreiben. Das Erste war, ja, und das heisst ja nicht, dass alles jetzt esoterisch muss sein, aber es ist einfach zum Zeigen, wie ich immer tiefer und tiefer bin in die Sache hineinkomme. Das Erste, was ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, ist Astrologie. Und das machen ja viele. In jeder Zeitschrift beim Jahresende hat er irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Sachen für die Sternzeichen, die am meisten Erfolg oder am meisten sonst irgendetwas werden haben. Das ist sehr weit verbreitet im Volk. Und das Zweite war der Jakob Lorber. Mein Vater ist dann, ich weiß nicht, ob das euch etwas sagt, der Jakob Lorber. Wer kennt den von euch? Könnt ihr mal die Hand auf? Jemand? Sonst noch jemand? Also ich hoffe, ich tue jetzt euch nicht beleidigen. Aber für mich ist der Jakob Lorber jetzt nicht einer, den ich empfehlen würde zum Lesen. Das war der sogenannte Schreibknecht Gottes. Der hat 1800 irgendetwas in Österreich gelebt, als Knecht, als tatsächlicher Bauernknecht. Und er hat dann gemerkt, als er in seinem Garten war am Abend, dass seine rechte Hand sich so merkwürdig anfängt bewegen. Und dann hat er das beunruhigt mit der Zeit und dann hat er die Idee gehabt, er könnte ja irgendwie schauen, ob die Hand etwas machen will und hat ein Schreibzeug genommen und hat angefangen zu schreiben. Und er hat dann mit der Zeit überhaupt nicht mehr geschafft als Knecht, sondern er hat dann gelebt von Spenden und hat zum Beispiel das Johannesevangelium sind 10 Bände. Oder die Kindheit von Jesus ist ein Band. Es hat ein Band über Erde, Mond, Sonne und so weiter. Es gibt etwa 36 Bände oder was, die er geschrieben hat. Und mein Vater war auch ein Suchender. Immer. Und irgendwie ist er auf den Jakob Lorber gekommen. und hat angefangen, die Bücher zu lesen. Und von dann an hat er immer seltener bis überhaupt nicht mehr in der Bibel gelesen. Und das ist eines der Zeichen von Irrlehre. Dass man häufig, das hat wie ein Suchtpotenzial. Und das klingt irrsinnig spannend. Und irrsinnig, also mein Vater hat immer gesagt, jetzt habe ich endlich gefunden. Jetzt weiss ich, warum es uns gibt. Jetzt weiss ich, warum wir leben. Und er hat mich nachher gebeten, dass ich anfange, für ihn, den Jakob Lorber, er hat nachher so einen Zusammenzug machen, wo man von all diesen Büchern, zum Beispiel zum Thema Schlafen, einfach alles zusammen hat und so. Und ich habe das angefangen zu schreiben. Und das war für mich ein ganz wichtiger Einstieg gewesen, nachher, weil das hat mich selber auch gepackt, die Bücher. Und er ist Handlesen gekommen und so weiter und so fort. Vom Punkt, also Yoga und dann Homöopathie, Aromatherapie, das sind alles Methoden, die ich mehr oder weniger gelernt habe. Vom 14. an, vom Schamanismus, habe ich angefangen zu arbeiten damit. Also habe auch Ritual oder Zeremonien angeboten. Und das ist dann immer wie extremer geworden. Beim 19. sieht er Essener Heilpriesterin. Die Essener haben ja tatsächlich gelebt zur Zeit von Jesus, also die hat es gegeben. Das war eine religiöse Gemeinschaft. Und in diesem letzten spirituellen Zentrum, wo ich war, hat man die Idee gehabt, dass wir alles wiedergeborene Essener sind, die zur Zeit von Jesus schon gelebt haben. Und sie warten ebenso wie wir auf die Wiederkunft von Jesus. Also das ist nicht anders, aber es hat ein paar feine Unterschiede, aber es hat ganz, ganz viele Ähnlichkeiten gehabt. Und dort habe ich eben die esoterische Christusenergie, den esoterischen Christus, die esoterischen Christusessenzen, den Christus-Tempel, den Christus-Segen, den Christus-Thron, all das haben wir gehabt und haben das auch regelmässig besucht. Ja, das war der Weg gewesen. Und das ist in einer schamanischen, ich habe 12 Jahre sehr aktiv im Schamanismus mitgemacht und ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, jetzt habe ich meine Antworten gefunden. Und das ist in Ecuador, im Dschungel, mit einem Schaman, das ist der Mann im weißen T-Shirt und seine Frau im orangen T-Shirt und ich bin die im blauen. Und sie tue jetzt gerade so eine schamanische Teezeremonie vorbereiten, sogenannte Ayahuasca, das ist eine Droge, die man nimmt, die man trinkt. Und das sollte einem helfen, dass man schneller in andere Dimensionen kommt und auch schneller kann, quasi zur Erleuchtung kommen. Und das war in den letzten Jahren mein Altar daheim. Und jetzt wollte ich mal schauen, ob das funktioniert. Das da ist ein hinduistischer Gott, der Sai Baba, der Babaji. Das ist der Sai Baba, auch ein hinduistischer Gott. Und vielleicht kennt ihr das Bild. Das ist der esoterische Jesus. Da unten hat er zwei Buddha-Statuen mit Feuer. Da ist die Schamanentrommel und so weiter. Einfach so ein Teil der rituellen Gegenstände, die ich gebraucht habe. Und ich habe viel Zeit vor diesem Altar verbracht. Also das esoterische Leben war ziemlich anstrengend. Ich bin immer um 4 Uhr aufgestanden. Und das war die erste Gebetszeit. Die zweite war dann um 6 Uhr. Und dann noch mal am Abend um die 6 Uhr herum. Also wir haben sehr viel wirklich sehr intensiv sind wir unterwegs gewesen, weil wir zu der Erleuchtung kommen wollten. Und das ist, was wir geglaubt haben, dass jeder Mensch alle Sachen in sich selber trägt. Alles. Wir sind komplett. Gott lebt in uns. Und auch wir sind eigentlich innerlich, wären wir schon erleuchtet. Aber durch die Geburt ist das alles vergessen gegangen. Unser Wissen, das wir uns angeeignet haben, über all die Inkarnationen, alle die vielen Leben. Und darum muss man die wie aufholen aus der Vergessenheit. Und das haben wir gemacht über mediale Methoden. Also wir sind alle sehr medial gewesen. Medial bedeutet, dass man Zugang hat zur unsichtbaren Welt, zu Engeln, die eigentlich verkleidete Dämonen waren und andere Geistwesen. Das war unsere Welt. Und dann haben wir natürlich auch Rückführungen gemacht in frühere Leben. Wir sind aus dem Körper gegangen, haben Reisen gemacht und so weiter und so fort. Also das ist, da gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann. Und das Zweite war, selbstverständlich gibt es keine Sünde. Das sind nur die dummen, zurückgebliebenen Christen, die so etwas glauben. Es gibt keine Sünde. Wir sind nur Licht, wir sind nur Liebe und gar nichts anderes ist in uns. Das war wie ein neues Paradigma, das wir daran geglaubt haben. Und wir haben ja daran geglaubt, dass die in der früheren Dimension es noch Sünde und Vergebung und weiss nicht was alles braucht. Aber wenn man in der vierten Dimension war, hat es keine Dualität mehr gegeben. Und dann ist der Mensch reine Liebe. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn man nachher irgendwie, jetzt ist man am Autofahren und die anderen, man fährt ja immer besser als die anderen, oder? Und dann hat man so das Gefühl, irgendwie, jetzt will man überholen oder irgend sonst etwas. Oder man hat vor einem jemanden, der extrem langsam fährt oder dabei könnte man schneller fahren. Einfach, ihr kennt das. Und dann kommen ja nicht immer die allernettesten Gedanken. Oder dann wird man manchmal schon ein bisschen ungeduldig innerlich. Und dann, wenn das einem bewusst wird, wenn man weiss, in mir innen ist nur Liebe, ich bin nur Licht, ich bin nur weiss nicht was. Und dann habe ich solche Gedanken. Ja, dann muss ich wieder entweder ein Ritual haben oder muss irgendeine Arbeit machen über mich selber, damit ich noch reiner werde. Also es ist ein extremer Krampf, so zu leben. Es war sehr, sehr anstrengend gewesen. Und das war eine dauernde Reise gewesen, von Hoffnung zu Enttäuschung und wieder Hoffnung und wieder Enttäuschung. Und das wirklich über all die Jahrzehnte. Das braucht sehr viel Lebensenergie. Am Anfang ist es schön, wenn man da eintaucht, aber wenn man eben den Täufer eintaucht, wenn man ja, wirklich in der Sünde lebt und die pflegt, dann ist es wirklich, wirklich nicht mehr lustig. Und die Bibel sagt, niemand von euch darf wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Das haben wir natürlich ausgemacht. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden. Haben wir gemacht. Totengeister befragen. Haben wir gemacht. Die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen in Verbindung suchen. Haben wir alles gemacht. Das ist unser normales Leben gewesen. Und so habe ich dann ausgesehen in den letzten Jahren. Und ich habe gearbeitet als Lichtheilerin, als Medium und war spezialisiert auf Christusenergie. Und meine Schwester, die ja immer noch wirklich echt richtig gläubig war, das war für sie sehr schwierig, das auszuhalten. Und wir haben sehr oft über den Glauben geredet. Sehr oft, aber ich natürlich von meiner esoterischen Warte her. Und sie hat sehr viel wirklich Weisheit braucht, dass sie mir nicht immer kontert hat. Wenn ich wieder so irgendetwas rausgelassen habe, das einfach hinten und vorne nicht gestimmt hat. Und ich bin ihr heute dankbar, weil sonst wäre unsere Beziehung wahrscheinlich abgebrochen. Ich habe mich dann unverstanden gefühlt und habe mich zurückgezogen. Und so hat sie mich immer begleitet, so gut wie sie können. Und ich habe gelitten unter Albträumen. Ich hatte immer mehr Albträume gehabt. In den letzten Jahren hatte ich mindestens einen pro Nacht gehabt. Das war wirklich furchtbar. Das ging immer um Leben und Tod gegangen. Und ich hatte einen gehabt beim Einschlafen und einen während dem Schlafen. Und der, also beide, vor allem beim zweiten, hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass ich am Morgen nicht mehr werde leben. Also es war ganz, ganz schlimm gewesen. Und ich habe Fratzengesichter gesehen an den Menschen, habe auch sonst irgendwelche Geistwesen gesehen, rumfliegen. Ich war dann okkult belastet gewesen. Das war einfach nicht mehr gut gewesen. Und mein heutiger dritter Mann, dann sind wir ja einfach zusammen, haben wir zusammen gelebt, der hat es nicht einfach gehabt mit mir. Also das ist, er sagt noch heute, also wenn ich dann gesagt hätte, ich will gehen, er hätte mich gehen lassen. Weil er mich einfach fast nicht mehr erträgt hat. Weil ich bin auch ich habe häufig auch nicht mehr recht gewusst, wo ich bin. Ob ich in der Realität bin oder in meiner eigenen Welt. Das war wirklich nicht mehr gut gewesen. Und nachher ist der Karfreitag 2011 gekommen. Da bin ich auch vor meinem Altar gestanden, so wie ich es vorhin gezeigt habe. und habe meine Gebete gemacht und meine Götter angerufen und so. Und dann hatte ich urplötzlich einen extremen Herzkrampf gehabt. Ich hatte das weder vorher noch nachher noch mal gehabt, aber es ist unwahrscheinlich schmerzhaft. Das ist so ein riesen Druck da. Wirklich ein enormer Druck. Ich konnte fast nicht mehr schnaufen. Ich konnte fast nicht mehr können. Oder zum Schnaufen muss man ja, die sich ja die Lungen ausdehnen. Und das ist fast nicht mehr gegangen. Ich bin wirklich, ich habe nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht laut schreien. Mein Mann einfach nichts. Ich konnte nur noch flüstern. Und das hat ja nicht gelangt, weil ich die Türen zu hatte. Und nachher habe ich mich einfach lassen. Mein Altar war am Boden und ich bin auch am Boden gesessen. Und dann habe ich mich einfach hinten auf den Boden gefallen und habe dann zum wahrhaftigen Gott gebetet. Und ich bin natürlich noch heute dankbar, dass ich zum wahrhaftigen Gott gebetet habe. Und warum dass das passiert ist, weiß ich nicht. Das ist ein Wunder. Und ich habe zu ihm gebetet und habe gesagt, los, also wenn es dich gibt, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mich retten. Entweder nimmst du mich zu dir oder dann hilfst du mir, ich kann nicht mehr. Ich habe wirklich dann gemeint, ich werde sterben. Und nachher ist der Karfreitag irgendwie vorbei. Es ist mir ein bisschen besser gegangen und ich bin dann zum Doktor am Osterdienstag. Und habe mein Herz untersucht und mein Herz hat nichts gehabt. Ich hatte keine Probleme an meinem Herz. Und nachher hat der Doktor gefragt, habt ihr Stress? Habt ihr irgendeinen riesen Stress? Und er hat gesagt, nein. Es war mir in dem Moment gar nicht bewusst gewesen, unter welchem Stress dass ich lebe. Und er irgendwie ein paar Stunden später ist mir plötzlich bewusst worden, dass ich wirklich einen unsäglichen Stress habe. Einfach mit meinem ganzen Gestürm, wo ich drin war. Und dann habe ich ein paar Tage später oder ein paar Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich zu einer Fotografin müssen, zu einer Freundin, weil ich musste neue Bilder haben. Und er haben wir die Bilder gemacht und dann sagt sie mir, weißt, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Ich bin jetzt ein Jesuskind. Ich habe mich im Zürichsee taufen lassen. Ich bin jetzt in der Chrysona zu Meilen. Und dann habe ich für mich so gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Also das ist so, weißt du, das ist so der Inbegriff von einer Goldküste-Lady. Also die hat so lange Haare gehabt, so blond, so mit Extensions, so hohe Schuhe immer. Wirklich unwahrscheinliche Kleider, also es ist wirklich, und sie hatten so eine Villa gehabt, mit Schwimmbad und Auto, also nicht ein Mini oder so, also andere Marken. Und ich habe wirklich gedacht, was will die? Jetzt hat die mir gesagt, seitdem, dass sie an Jesus glaube, sie sei viel zufriedener geworden. Und ich bin so, für mich war es unverständlich, wie die Frau, die doch alles Materielle hat, zufriedener werden konnte. Und dann hat sie mir gesagt, du willst du nicht mit mir mal in die Kirche kommen, in einen Gottesdienst? Und ich habe gesagt, ja, klar, komm ich. Sie war dann nicht mehr in der Chrysona, sondern in einer anderen Freikirche. Und dann sind wir zusammen gegangen. Und ich war wirklich blind und verstockt. Ich habe wirklich nichts verstanden von dieser Predigt. Aber ich hatte ein Erlebnis, das mir unwahrscheinlich. Also, wir haben eben wirklich einen liebenden Gott. Das ist wirklich wahr. Ich bin dort gesessen und dachte, was machst du da? Das ist so langweilig, was die erzählen. Ich verstehe kein Wort und das ist so doof. Und überhaupt einfach wie so grummeln oder so murren. Und dann habe ich plötzlich so wie eine Art einen weissen Mantel, wie eine Wolke um mich herum gehabt. Ich bin auf dem Stuhl gesessen wie dir jetzt und plötzlich war alles anders gewesen, weil ich in dieser weissen Lichtwolke war und das war eine Wolke voller Liebe. Aber eine Liebe, ich kann euch gar nicht sagen, was das für eine Liebe ist. Das ist es gibt kein Wort, wo das ausdrücken könnte. Es ist einfach immer mehr als jedes Wort. Das war unvorstellbar schön gewesen. Und ich habe doch mein ganzes Leben nach Liebe gesucht. Und dort habe ich die Liebe erfahren. Das ist wahrscheinlich die Liebe, die uns erwartet. Also es war unglaublich schön gewesen. Aus dem Nichts raus. Und das hat vom Sonntagmorgen bis zum Donnerstagnachmittag angedauert. Und seitdem habe ich das nie mehr gehabt. Aber das hat gemacht, dass ich schon ein paar Prozent von meinem Hass und meiner Verachtung gegen den Jesus konnte ablegen. Und dann hat die Freundin, die Fotografin, gesagt, du willst nicht mit mir in einen Glaubensgrundkurs kommen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin gerne mit ihr zusammen. Das ist wichtig, oder, die Freundschaften. Ich bin wegen ihr gegangen in den Glaubensgrundkurs, nicht wegen dem Jesus. Der hat mich nicht genügend interessiert, für das ist da 12 Mal hätte ich über den etwas hören wollen. Und dann sind wir gegangen und da hat es 3 Sachen gehabt, die bewirkt haben, dass ich heute jetzt vor euch stehe. 3 Sachen, die mich extrem irritiert haben, aber die wirklich schlussendlich gemacht haben, dass ich kapituliert habe vor diesem Heiland. Und zwar, das Erste war, dass der Pastor gesagt hat, dass Jesus die Quelle ist. Nur bei ihm wird unser Durst gestillt. Und dann habe ich gedacht, ja, also, jetzt habe ich so lange gesucht. Also, das wäre ja schön, wenn das so wäre, wie der da vorne das sagt. Das würde ich ja noch gerne glauben. Aber es war für mich sehr abstrakt, dass das möglich sein soll. Dass eine einzige Person alle meine Bedürfnisse stillen kann. Und dann war der 2. Paukenschlag. Das war noch heftiger, als er gesagt hat, es gibt nur einen einzigen Gott. Man darf nicht an mehrere Götter glauben. Und wisst ihr, mein ganzer Tag, ich meine, nur schon, wo das Bett gestanden ist, das war Feng Shui. Das Material der Bettwäsche war nach bestimmten energetischen Gesichtspunkten ausgewählt. Die Farben sowieso, die Farben vom Schlafzimmer rundum auch, Möbelmaterialien auch, meine Socken auch, die ich dann angelegt habe, die ich mir angelegt habe. Und so wieder der ganze Tag war durchgetaktet mit energetisierenden Sachen, damit ich überhaupt den Tag überleben. Das war mein Glaube. Und er sagt dann, dass alle Sachen können abdecken. Das ist für einen Esoteriker chinesisch. Ich habe meine Krafttiere gebraucht, ich habe mein energetisiertes Wasser gebraucht, ich habe meine Mandala-Sachen gebraucht, ich habe meine Traumfänger gebraucht, ich habe meine Engel gebraucht und so weiter und so fort. Das ist völlig abstrakt, wenn ihr mit Esoterikern zu tun habt und dann kommt ihr mit dem Jesus, der alles abdecken soll. Sie haben ja Jesus auch, nebst anderen. Das ist zwar der falsche Jesus, aber das wissen sie ja dann noch nicht. Aber das ist ganz, ganz schwierig zum Verstehen und auch schwierig zum Erklären, habe ich nachher später gemerkt. Und dann das Dritte, und da habe ich endgültig kapituliert. Der Find zeigt sich manchmal verführerisch als weisser Engel. Und die Esoteriker haben sie ja mit den Engeln und mit der Farbe Weiss auch und mit der Verführung auch. Und der Satan, nur schon, dass es Satan geben soll, ist ja ein mega Schock. Und dass man sich das eingestehen muss, dass man sich diesen Weg geirrt hat, ist auch nicht super angenehm. Aber dass der Satan so perfid ist, dass der sich verführerisch schön nett zeigen, dass das nicht an den stinkig, rauchend, schwarz mit den Huf und weiss nicht was, Peitschenschwanz ist, sondern eben ein verführerischer Lichtengel, das war dicke Post. Und dann habe ich in der Kleingruppe, wo wir das gehört haben, im Input zum ersten Mal zu dem wahrhaftigen Jesus beten. Du hast gesagt, hey, ich habe, glaube ich, ein mega Chaos verursacht in meinem Leben. Es tut mir leid. Hilf mir. Und dann bin ich heimgegangen und habe die erste Ladung von meinen esoterischen Sachen ich weiß nicht, wie viel Sekt da. Also ich habe auf jeden Fall alle Sekt gefüllt, die wir hatten. Und ihr wisst ja, wie es ist. Man hat meistens viel Sekt daheim. Und dann habe ich im Moment noch gedacht, hey, das ist ein bisschen schade, weil das ist teuer gewesen, das Zeug. Das könnte eigentlich noch auf Ibgarto verquanten. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt schön anständig, das kommt jetzt in die Abfuhr. Und wo das Zeug ist in der Abfuhr war, wo das aus dem Haus draussen war, hat es schon mal eine Runde Frieden und mehr Licht gegeben bei uns daheim. Das war wirklich eindrücklich. Ja, und dann waren wir an diesem Heiligen Geistwochenende und dann habe ich einfach gemerkt, jetzt muss ich Nägel mit Köpfen machen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Chance, wenn ich nicht will, mein Leben auf ewig verlieren. Und dann habe ich das offizielle Übergabegebet gemacht. Und das war der 30. Oktober 2011. Und ich habe es absolut nicht mit den Zahlen. Aber das Datum, das ist wie ein Tattoo in mir innen. Das war der wichtigste Tag in meinem Leben. Und von dann an hat Jesus angefangen, mein Leben zu verändern. Und ich weiss, dass das nicht ich war, weil ich hatte einige Veränderungen nicht gemacht, die er gemacht hat. Aber dafür hat er mir auch viel mehr Sachen geschenkt, die ich auch nicht erwartet hätte. Und das wollte ich jetzt auch noch erzählen. Also, ausser meiner Beziehung ist alles flöten gegangen in meinem Leben. Die meisten Freunde habe ich nicht mehr. Dafür habe ich jetzt neue. Meine Hobbys haben sich geändert, mein ganzes Glauben hat sich geändert, mein ganzes Lebenskonstrukt war komplett zerstört gewesen. Und ist ein neues Pflänzchen gewachsen daraus. Und am Anfang war das nicht so ganz einfach gewesen. Vor allem, weil ich beruflich nichts mehr machen konnte. Und ich habe ja gesagt, ich hatte keine Kinder. Folgedessen, für mich war Tätigkeit extrem wichtig gewesen. Und dann, als ich gläubig war, habe ich nicht gewusst, was machen. Als Medium durfte ich ja nicht mehr arbeiten. Also nicht mehr durfte ich auch nicht mehr wollen. Und das ist relativ lang gegangen, bis mir Jesus wieder eine Arbeit gegeben hat. Und er hat mich zurückgeführt in die Pfarr- und Stilberatung, aber jetzt ein bisschen anders, jetzt als Christ. Oder vorher ging es nur um die Fassade gegangen. Und dann ging es um das Komplette gegangen. Und, aber es ist relativ lang gegangen, bis er das gemacht hat. Inzwischen war ich noch bei der Polizei gewesen, eben. Ich musste zuerst mein riesengroßer Stolz gebrochen werden. Und als ich eben als Politesse gearbeitet habe, wisst ihr, die man so heiß liebt, die Bussen verteilen. Und das war für mich die beste Schule gewesen, für wirklich, dass mein Hochmut und mein Stolz und meine Arroganz und mein ich bin mehr als die anderen und etwas ganz, ganz Besonderes, dass das gebrochen wurde. Weil dort ist mir wirklich, es ist etwa noch Werbetelefon und Prostitution, wo denke mich, also es ist, da erlebt man wirklich alles auf der Straße, von angelogen werden von morgen bis am Abend, bis angespäut werden, bis fluchen über euch. Also es ist wirklich, das ist eine gute Schule gewesen, wo der wo der Zerbruch war, hat mich Gott weggenommen. Ich konnte von einem Tag auf den anderen fast nicht laufen. Und das war so komisch. Ich bin dann zum Doktor gegangen und habe ganz grosse, starke Schmerzmittel bekommen. Ja, es ist nie ein Schmerzmittel. Die haben nichts genützt. Einfach nichts. Ich hatte irgendwie 750 Milligramm von irgendetwas da so starkem gehabt. Es hat einfach nichts genützt. Und nachher hatte ich das Gefühl, könnte es eigentlich sein, dass ich die Kündigung schreiben muss. Und nachher, ja, habe ich das schlussendlich gemacht. Es ist mir trotz allem schwer gefallen, weil ich habe nicht recht gewusst, ist jetzt das, was Gott von mir will. Und auf jeden Fall habe ich die Kündigung schlussendlich geschrieben. Und vom Moment an, als ich die habe, in den Briefkasten gelassen, ich keine Schmerzen mehr hatte. Nachher musste ich noch 2 Monate so laufen, oder? Und quasi, ich habe ja wegen der Schmerzen gekündigt und dann habe ich keine Schmerzen mehr gehabt. Es war noch ein bisschen speziell gewesen. Aber ich habe es überlebt. Also das war und nach dieser Polizeigeschichte hat er mich nachher zurückgeführt. Und dann hat er auch während einem Worship ich habe Gottes Stimme sonst nie gehört, überhaupt nie. So konkret. Aber in mir innen habe ich nachher plötzlich dort die Stimme gehört, gang dort her, wo die sind, wo niemand will. Und für mich ist das, heute weiss ich, dass das nicht ganz stimmt, aber für mich war das logisch, das muss die Taser-Mäh sein. Also nur die Taser-Mäh hat die Leute, die niemand wohnt, habe ich gedacht. Und dann habe ich mal geschaut, ich wohne in Grüningen im Zürcher Oberland, wo es da Taser-Mäh gibt. Dann habe ich gesehen, zu Oster gibt es eine. Das ist ja 10 Minuten mit dem Auto, also es ist ja wirklich ein Klacks. Und dann bin ich dort her. Und dann hat Heidi Margut Begrüßungsdienst gehabt. Das ist eine ältere Frau, die ist so Mitte 80 mittlerweile. Gell, kennst du sie? Und darum habe ich es gesagt. Und die hat Begrüßungsdienst gehabt und das Heidi hat mir dann die Hand gegeben und hat mich angeschaut. Ich kann euch sagen, der Begrüßungsdienst ist so etwas zentral Wichtiges. Und die hat mich angeschaut. Ich behaupte noch heute, sie hatte blaue Augen gehabt. Sie sagt zwar, sie hat braune, aber für mich waren die Augen blau gewesen. Und die hat mich mit einer Liebe angeschaut und der Händedruck war so schön. da habe ich einfach gerade gewusst, da gehöre ich her. Bei der Begrüßung. Weder ein Gottesdienst gehört, noch sonst irgendetwas gewusst über die Heilsarmee oder über das Chor. Und seitdem bin ich dort. Und nachher bin ich relativ zügig Soldatin geworden. Ich habe einfach gewusst, ich muss verbindlich sein in dem Glauben. Ich kann nicht einfach da jetzt so ein bisschen, ja, sonst gehe ich dort her, wenn mir das nicht passt. Ich muss wirklich, ich muss dem Gott die Treue erweisen. Und jetzt heute bin ich als Seelsorgerin tätig und mache den Alpha Life, weil ich ja selber beim Alpha Life zum Glauben gekommen. Das ist mein Lieblingskind, sie auch Kind. Und der Adocken-Kurs gebe ich auch, das ist eine Fortsetzung. Das ist, ja, das macht mich glücklich. Und nachher habe ich gemerkt, dass ich nicht lieben kann. Und das habe ich Jesus gesagt, manchmal im Gebet. Und er hat das Gebet erhört und er hat mir ein neues Herz geschenkt. Er hat mich gelernt, lieben. Mein Mann zum Beispiel, und zwar nicht nur das, was mir gepasst hat, sondern brutto. Und ja, das war ein Schritt gewesen. Aber es hat ganz viel verändert in unserer Beziehung. Und nachher hat er mir auch eine Retterliebe geschenkt und eine Barmherzigkeit geschenkt, ein Mitgefühl geschenkt. Und das ist so schön. In der Esoterik geht es ja immer nur um einen selber. Was mir tücht, wie das bei mir ankommt, was das für eine Resonanz gibt für mich und so. Und jetzt geht es plötzlich um die anderen. Und das ist wirklich, das hat mein ganzes Leben komplett verändert. Und im 14., also seit dem 97 bin ich mit dem Urs zusammen, aber im 14. haben wir geheiratet. Und dann waren wir noch Imker gewesen. Bis vor einem Jahr waren wir Imker gewesen. Das ist also nicht unser Hochzeitsgewändchen. Ja, wäre auch weiss gewesen, gell? Aber ja, das ist, er ist jetzt mittlerweile auch zum Glauben gekommen. Er ist andersgläubig. Ich habe gemeint am Anfang, Christ ist Christ. Das ist alles das Gleiche. Und nachher habe ich gelernt, ja, nein, da gibt es ganz gewaltige Unterschiede. Er würde nie irgendwie an einem Ort herstehen und so reden. Das ist gar nicht sein. Er kommt nicht einmal gerne mit, wenn ich an einem Ort bin. Aber er wollte aber ganz genau wissen, wie es war. Das schon. Und eben, was Jesus macht, oder? Ich bin hier, aber ich bin auch sonst immer wieder eingeladen. Und ich habe das als Mensch überhaupt nicht verstehen, weil ich bin nicht, also ich bin nicht jetzt extrem gern im Zentrum. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum das, ja, dass das so ist, aber ich bin einfach, ich mache es einfach. Solange das Gott mir gibt, dass er mir, ja, dass er mich brauchen kann, in dieser Art mache ich es. Und er hat auch wollen, dass ich zwei Bücher schreibe. Das erste, eben mit dieser Fotografin, das erste ist «Frauen beten anders». Und das war eigentlich für Menschen aus der Esoterik. Wir haben uns extrem Mühe gegeben, dass es sehr ästhetisch ist. Und das ist ein Hoffnungsbuch. Und später habe ich meine Lebensgeschichte aufgeschrieben, Lichtfängerin. Und da hat es natürlich, oder jetzt in dieser Stunde kann ich logisch nicht alles sagen, aber da hat es noch viel mehr, einfach auch Hintergrundsachen. Ich habe das Buch eigentlich geschrieben für Esoteriker. Und ich weiss von über 20, die sich dank diesem Buch bekehrt haben. Also das ist wirklich, mir hat sehr viel Überwindung gekostet, alle meine blöden Sachen aufzuschreiben. Aber jetzt muss ich sagen, für das hat es sich mehr wieder gelohnt. Und ja, nachher hat sich herausgestellt, dass das aber nicht immer nur für Esoteriker ist. Es ist auch einmal mehr eigentlich auch ein Hoffnungsbuch, um zu zeigen, dass es wirklich keine hoffnungslosen Fälle gibt. Für Gott. Und was ich gelernt habe aus dem, ist, beten lohnt sich. Und wenn ihr nur etwas mitnehmt von, dem, von dieser Stunde, nehmt das mit, betet. Ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt, ob ihr gut vermeintlich beten könnt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Betet, das ist, wenn nicht wäre für mich betet worden. Zuerst links ist Grossmutter, dann meine Schwester, dann eine aus der Heilsarmee, die ich aber nicht von der Heilsarmee her kennt habe, dann ein Kollege und dann eben die Fotografin. Ich habe zuerst immer gemeint, nur die Fotografin, dank ihr bin ich zum Glauben gekommen, das habe ich auch ganz lange gesagt, bis mir plötzlich ist bewusst wurde, das ist gar nicht wahr. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Die erste, die immer für uns, für die ganze Sippe, immer gebetet hat, ist Grossmutter. Jeden Tag hat die uns alle durchgebetet. Und wirklich, wenn ihr nur etwas mitnehmt, dann bitte, bitte, bitte das. Wir brauchen so viel Gebet. Auch die, die im Glauben sind, brauchen Gebet. Auch die vermeintlich hoffnungslosen Fälle brauchen Gebet. Auch die, die sagen, nein, komm, so ein Blödsinn, will ich nichts wissen. Die brauchen, alle brauchen Gebet. Wirklich alle. Das ist mir so extrem wichtig. Ich bin mir eine Grossmutter, obwohl ich sie nicht gerne hatte, wahnsinnig dankbar. Und er ist auch wichtig, je nach Vergangenheit, eine Befreiung, ein Befreiungsgebet, dass man wirklich losgesagt wird. Bei mir war das Wichtigste Medialität, und die gehört ja zum Wahrsagegeist, also dass ich gelöst bin worden von diesem Wahrsagegeist. Weil, als ich mich bekehrt habe, bin ich ganz sicher auch wiedergeboren worden. Und später habe ich die Wassertaufe gemacht, Ende Oktober, das Übergabegebet, Wiedergeburt, im Januar die Wassertaufe, im Mai hatte ich nachher das Befreiungsgebet. Und ich war überzeugt, dass ich nicht mehr medial bin. Ich war überzeugt, ich habe das geglaubt, ich bin jetzt eine neue Schöpfung, es ist alles anders, alles von voran ist gestorben und tot und gekreuzigt. Und dann gehe ich in das Befreiungsgebet und am nächsten Tag ist mir so langweilig. Dann habe ich immer gedacht, was ist schon los? Bis mir ist bewusst worden, jetzt sehe ich die Menschen nur noch so, wie sie sich zeigen. Ich sehe nicht mehr mehr. Also das hat überdauert, sogar die Taufe, es hat wirklich ein Gebet gebraucht. Und wenn du irgendwie Lasten hast, die dich plagen, die einfach nicht frei wirst davon, oder auch Albträume im Speziellen, nimm das nicht an. Lass beten, oder? Ihr habt ja Offiziere, und, oder sonst könnt ihr auch nachher kommen, wenn ich noch da bin, je nachdem. Also, das ist wichtig, dass wir wirklich frei sind, weil erst, als die Medialität weg war, habe ich richtig angefangen zu leben. Ohne, dass ich es gewusst habe. Die Bibel fällt mir auf, auch im Alpha Life und auch im Adoc und überhaupt. Man weiss ja, es sind etwa noch 30% der Christen, die die Bibel regelmässig lesen. Die meisten lesen irgendeine Tageslosung oder sonst irgendwelche christlichen Bücher. Aber die Bibel ist das Fundament, das uns füllt. Und je nach Vergangenheit, aber überhaupt, es ist so wichtig, dass wir das Original lesen. Und zwar nicht nur irgendeinmal mal da aufschlagen, einmal da aufschlagen, sondern wirklich kontinuierlich, dass wir auch den Zusammenhang haben von einem Buch beispielsweise. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Gemeint, es ist logisch, dass wir eine geistliche Heimat brauchen. Das hast du so schön gebetet, Deborah, am Anfang, oder? Über die Gemeinde von hier. Das ist wirklich wichtig. Und das Gebet, habe ich schon gesagt, und das Dienen, einfach einander helfen, einander unterstützen oder irgendetwas machen innerhalb des Chor. Unser Pastor sagt immer, das mache ich heil, das mache ich gesund, wenn man etwas macht für andere. Und ich glaube, es gibt sogar einen Bibelvers irgendwie darüber. Ich glaube, das ist sogar biblisch begründet. Und nachher das Prüfen. So viele Christen prüfen nicht. Ja, der oder die hat gesagt, oder der hat eben eine spezielle Salbung, darum glaube ich das, oder sonst irgendetwas, oder ja, der hat so viel Like, das muss ja etwas gut sein, oder die und die hört das einmal, oh, dann ist das sicher gut. Wir haben nebst dem Heiligen Geist haben wir auch einen Verstand bekommen. Und das sollen wir brauchen. Also, wir haben eine Verantwortung. Und man kann prüfen auf ganz unterschiedliche Art. Wir können jetzt hier das nicht alles im Detail anschauen, aber zwei ganz einfache Arten, wie man etwas prüfen kann, ist, wer kommt zur Ehre? Wer wird verherrlicht? Ist das der Mensch oder ist das Jesus? Wenn ich das und das mache, beispielsweise, wer überkommt die Ehre davon? Etwas anderes ist, was gibt es für eine Frucht? Was passiert mit dem Menschen, wenn er das und das macht? Wenn er dem und dem nachgeht? Kommt er dann durch das näher zu Jesus oder zieht er das weg? Tut das sein Glauben stärken oder mindern? Und es gibt noch andere Sachen, aber das sind wirklich Sachen, bevor man etwas macht, wenn man irgendeinen Impuls hat, auch wenn man das Gefühl hat, der Heilige Geist hat mir das gesagt, oder auch wenn ich eine Prophetie bekomme von irgendjemandem, sollte man unbedingt prüfen. Weil auf dieser Folie seht ihr links biblisch fundierte Sachen und rechts wieder göttliche Sachen. Und ihr könnt das selber lesen. Ich glaube, man kann es lesen, oder? Da hat es viele Ähnlichkeiten. Viele überraschende Ähnlichkeiten. Zungenrede beidseits, Fasten beidseits, Hände auflegen beidseits, Heiligen und Wunder beidseits, Waffenrüstung beidseits. Wir sind aufgefordert und in der heutigen Zeit ganz besonders wirklich lieber im Zweifelsfall etwas nicht zu machen, als etwas zu machen und nachher Glaubenszweifel zu bekommen. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, im Inneren aber räuberische Wölfe sind. Und mir dünkt, in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit, wo man mehr ist, vielleicht in den sozialen Medien gewesen oder auf YouTube, weder sonst, haben sich auch deutliche Veränderungen gezeigt von Sachen, die einfach nicht so optimal sind. Und ich möchte schließen mit dieser Folie. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist für mich persönlich erstens mal mein Lieblingsvers und zweitens zeigt mir das immer, wenn ich mich frei, also wenn ich mir innen eng wird und da oben eng und überhaupt eng, dann werde ich vorsichtig. Weil dann ist häufig die Liebe nicht mehr da und häufig der Geist nicht mehr da. Und tut euch selber eure Sachen herausfinden, die ihr habt, die ihr könnt wissen könnt. Oder wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir das so zusammen machen. Es ist nämlich sehr spannend, dass wir wirklich lernen, wachsam und achtsam sein, aber auch nicht der Teufel hinter jedem Pfosten sehen, auch das nicht. Aber einfach ein gutes Mass an geistlicher Reife, an geistlicher Mündigkeit haben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das haben und weiterhin pflegen. Und ich könnte noch mehr sagen, aber ich glaube, wir haben die Stunde um. Gell? Das geht immer so schnell vorbei. Und ich würde gerne, glaube, zuerst die Fragen beantworten, oder? Und nachher das Gebet. Ja. Wenn irgendeine Frage ist von euch, zu irgendeinem